Treffpunkt, präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil, Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hause.ch.
Das ist Teil 5 unserer Serie Best of Doppelpunkt. Erste Hälfte 24 mit Ausschnitt aus dem spannendsten und interessantesten Gespräch mit folgenden Gästen. Michael Wanner ist CEO von CH Media, Michel Becklar ist Gastronom und Oliver Heer, Schweizer Profisegler. Mein erster Gast ist seit kurzem CEO vom drittgrössten Schweizer Medienkonzern, Michael Wanner. Er hat uns erzählt, wie er die Firma in Zukunft führen will. Aber zuerst wollte ich von ihm etwas ganz anderes wissen, nämlich welches seine Lieblingsfernsehsendung ist.
Ich Sonntag.
Ich habe einen anderen Vorschlag. Germany's Next Topmodel. Das muss sie sein. Oder du hast die Sendung geschaut und hast dann geschaut, wer gönnt und hast gesagt, die wollte ich und die hast dann geheiratet.
Ganz so hat sich nicht abgespielt, aber ja, das ist meine Frau. Ja.
Okay, aber die hast du im Fernsehen kennengelernt, hast geschaut, die Sendung, und hast gefunden, auf diese Frau stehe ich.
Oder könnte ich stehen? Ich habe die Sendung tatsächlich nicht geschaut damals, aber ja.
Wie hast du sie dann kennengelernt?
Wir haben uns in New York kennengelernt und das ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her.
Okay, also es ist sie nicht Germany's Next Topmodel geworden, sondern irgendwie Verlegersfrau im Aargau, oder?
Also doch, sie hat die Sendung gewonnen, das ist sie geworden. Aber sie hat, nein, sie ist nicht Verlegersfrau, sie hat eine beeindruckende eigene Karriere, sie ist Unternehmerin, hat ein Social Business und ist auch sonst sehr erfolgreich.
Aber gleich, aber das, was man eigentlich gehofft hat, eben, dass sie in dieser Branche dann richtig Furore machen kann, das ist jetzt vorbei. Also, man sieht es ja, glaube ich, weniger in der Öffentlichkeit. Oder gehen die viel auf rote oder grüne Teppich?
Das sind jetzt mehrere Fragen. Also, ihre Karriere ist überhaupt nicht vorbei. Sie ist super erfolgreich unterwegs. Was du ansprichst, ist, ja, unser Privatleben, unsere Privatsphäre ist uns wichtig. Und wir suchen nicht den gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.
Okay, also du bist die fünfte Generation, muss man sagen. Das ist 1836 mal gegründet worden, die Aargauer Volkszeitung. Und dein Vater, der Peter, hat übernommen eigentlich ein kleines Lädchen mit dem Badener Tagblatt und hat ein grosses Medienunternehmen gemacht. Und ich habe immer das Gefühl gehabt bei ihm, die Last von diesen vier Generationen ist auf seinen Schultern. Er muss denen zeigen, ich übernehme das und ich mache noch etwas viel Größeres aus dem. Hat er geschafft. Und jetzt bist du dran.
Ja. Jetzt ist die fünfte Generation dran, aber also was du ansprichst, das ist so. Ich bin ein bisschen zweite Generation, weil der Peter wirklich aus einem beschaulichen Unternehmen, aus einer Regionalzeitung, ein nationales Medienunternehmen geformt hat. Und das zahlt mir zuerst mal Respekt ab. Das ist eine unglaubliche Lebensleistung. Und ich freue mich jetzt, auch zusammen mit meinen Geschwistern die Herausforderung anzutreten und die Geschichte weiterzuschreiben.
Ja. Also der Peter hat ja eigentlich bis 50 oder noch länger müssen warten, bis er seinem Vater dran gelassen hat, den legendären Otto Wanner. Und hat dann immer gesagt, ich mache es anders, oder? Haltet er sich drauf?
Ja, ich glaube, das hat ihn wirklich geprägt. Also er hat ein riesen Vertrauen in unser Kind und er lässt uns wirklich machen.
Ja, was machen? Also die grosse Linie, habe ich das Gefühl, bestimmt immer. Oder wie ist es am Sonntag, Mittagstisch auf seinem Schlössli da in Würlos?
Genau, also das ist kein Schloss, das ist einfach ein grosses Haus in Würlos.
Mit eigenem Weinberg.
Korrekt.
Ja.
Können wir auch noch darüber reden, wir machen sehr gute Wein.
Mittlerweile, weil bisher ist er immer ein bisschen schlecht gewesen, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, immerhin mittlerweile.
Ja, ja gut.
Also, okay. Freut mich, dass du das sagst. Nein, es ist so, wir sind in der Familie sehr eng und Peter hat auch noch eine formelle Rolle, ist der Verwaltungsratspräsident und ist auch nach wie vor der Eigentümer oder der Mehrheitseigentümer. Und natürlich tun wir die grossen Themen zusammen besprechen, nicht nur am Familientisch, auch im Verwaltungsrat. Und das ist ja richtig so. Er ist eine unglaubliche Ressource, hat eine riesige Erfahrung, kennt das Geschäft. Und diese Ressource will ich nutzen.
Aber du bist ja schon mit 26 Verwaltungsrat geworden bei der AZ Medien. Dort hört man mich auf, aber du hast gerade dort angefangen.
Ja, das ist so. Das geht natürlich nur in einer Familienunternehmung. Und das war für mich die Chance gewesen, um das eigene Unternehmen kennenzulernen, wo ich gerade parallel in Deutschland meine eigene Karriere sozusagen gestartet habe. bei Gruner und Jahr, bei einem grossen Verlag, und habe so können in das Geschäft hineinschauen und anfangen strategisch mitbestimmen. Aber ich bin natürlich nicht nur Verwaltungsrat, ich hatte einen Daily-Job in Deutschland.
Okay, also, aber trotzdem, du bist der Älteste, oder? Da gibt es noch den Florian, da gibt es die Anna und da gibt es noch eine zweite Tochter, oder, die Ärztin ist.
Korrekt.
Ist es wie in einem Bauernhof, der Älteste übernimmt den Hof? Ist das automatisch immer der Fall gewesen und man hat an dem nie gezweifelt?
Das hat sich jetzt so ergeben. Ich habe wahrscheinlich einen gewissen Startvorteil gehabt, weil ich mehr Zeit hatte, Erfahrungen zu sammeln und sozusagen meinen Rucksack zu füllen. Aber es hat sich jetzt so ergeben.
Okay, aber es war immer klar gewesen, dass du das wirst übernehmen. Und die anderen, die dort zwischenzeitlich an der Spitze waren, zum Beispiel ein Mann, der Axel Wüsmann, war einfach nur ein Platzhalter gewesen.
Also die Manager, die wir hatten, sind glaube ich kein Platzhalter gewesen.
Oh, die haben gewusst, irgendwann kommt dann die Familie, ja, und wir sind dann einfach ausgeschossen. Er ist ja relativ schnell dann auch vom Hof gejagt worden.
Also das stimmt, dass die gewusst haben, dass es irgendwann einen Wechsel gibt, aber das kommt ja auf den Zeithorizont darauf an. Über 5 bis 10 Jahre kann man ja trotzdem etwas gestalten, auch wenn dann jemand Neues kommt.
Eben, aber kann man so die besten Leute holen, wenn man weiss, am Schluss ist dann einfach die Familie, ist ein Familienbetrieb, wenn er so gross ist?
Ja, also ich glaube, aktuell komme ich im Top-Management sehr, sehr gute Leute über. Es gibt wirklich Menschen, die das suchen, das familiäres Umfeld und eben nicht die Anonymität von einer grossen börsenkotierten Gesellschaft.
Chef-CEO vom drittgrössten Schweizer Medienkonzern. Hast du dir eigentlich mal überlegt, wenn du jetzt nicht der älteste Sohn von Peter Wanda, was aus dir geworden wäre?
Ja, natürlich schon. Es hat immer eine Erwartungshaltung gegeben, dass jemand von uns Kind das Unternehmen weiterführt. Und ich glaube, für mich war jeder Schritt auf Hamburg entscheidend gewesen. Ich konnte ein Medienbusiness bei einem grösseren, anonymeren Setting kennenlernen. Und dort ist wieder Funke übergesprungen. Und dann habe ich für mich entschieden, ich will das. Und seitdem stellt sich die Frage nicht mehr.
Oder? Mhm. Aber warum hast du den Job in Hamburg bekommen? Hat auch die familiäre Connection nicht geholfen?
Nein, dort habe ich mich beworben und ich glaube, das hat dich nicht gross interessiert, was da der familiäre Hintergrund ist.
Also du hast dann eben noch Watson, also das Online-Portal, wo der Peter Wanner gegründet hat, wo ich alle gesagt habe, was? Ein Standalone-Online-Portal? Einfach weil es nicht geschafft haben, irgendwie eine Marke zu haben, eine schweizerische Marke, die es anhängen kann, wie alle anderen grossen Verlage. Das ist irgendwie nicht das Optimale.
Ja, Watson ist heute ein grosser Erfolg, verdient entgegen allen Unkenrufen Geld. Und wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Das machen wir nicht öffentlich, gut, aber es ist profitabel.
Und wie viele haben ihr reingebuttert?
Viel, aber ich gehe davon aus, dass sich auf mittlere Sicht dass sich das lohnt.
Aber ist das sinnvoll in der heutigen Zeit, etwas allein? Also würdest du das jetzt sagen, in dieser Welt, in der wir leben, dass man einfach das Online-Portal und die Medienprodukte die haben ganz andere Namen und so und man kann das nicht irgendwie verbinden, keine Synergien etc. Ich finde das ein bisschen fahrlässig.
Also ich glaube, es hat Platz für beides. Mit Watson sind wir im Spiel mit den anderen grossen Reichweitenportalen. Es ist eine rein digitale Marke für eine jüngere Zielgruppe. Und dass wir profitabel sind, beweist eigentlich, dass es da einen Bedarf gibt, dass das funktioniert. Und mit den traditionellen Marken, mit den Zeitungsmarken, wenn wir vor allem im Nutzermarkt mit Paid Content in Zukunft Geld verdienen. Ich glaube, es gibt wie beide Modelle. Und beides hat eine Berechtigung.
Also, andere Verlage sehen es ganz anders. Also, die Devise war ja wachsen, wachsen, wachsen. Eben, du hast gesagt, vom Badener Tagblatt zu wie viel? 80 Produkte haben wir mittlerweile.
Das 80 Marken, ja.
80 Marken. Wie viele davon sind es viel?
Ja, es sind viel. Ich glaube, die Grösse kommt stand durch unsere Regionalität. Oder? Wir sind eigentlich das Medienhaus, das wirklich in den Regionen verankert ist. Und wir haben in den meisten Regionen eine Zeitungs- und Digitalmarke, teilweise noch eine Radio- und TV-Marke. Und so kommt die Anzahl zustande. Also man kann es gut erklären. Auf den ersten Blick bin ich bei dir, das sind sehr viele Marken.
Ja, viel zu viel, aber wie haben Sie es bekommen? Ich habe es selber erlebt. Ihr zahlt einfach immer am meisten. Peter hat immer am meisten gezahlt. Alles, was er hat wollen. Ich habe es erlebt, wo es darum gegangen ist, wo TH Media hat wollen, Radio 24 verkaufen. Habe ich mich interessiert, aus ganz speziellen Gründen. Er zahlt einfach am meisten für Tele Zürich, alles, immer am meisten. Also, das war die Strategie, so hat man wachsen.
Ja, es ist ein bisschen eine Binsenwahrheit, dass wenn man etwas bekommen hat, dass man dann zu viel gezahlt hat. Das würde ich jetzt nicht einfach pauschal bestätigen. Natürlich gibt es das eine oder andere Asset, wo man rückblickend muss sagen, okay, da hat man zu viel gezahlt, dafür hat man eine tolle Marktposition und kann etwas daraus machen.
Aber wie haben die das überhaupt finanzieren können? Die Expansion?
Ja, das ist eigentlich die Philosophie von Peter. Die gilt auch weiterhin, dass man das Geld in der Unternehmung lässt, so gut wie es geht, und eigentlich Gewinne reinvestieren tut.
Aber das hat doch nicht gelangt, die Gewinne, um beispielsweise die 3-Plus-Gruppen zu kaufen, kolportierte Kauf- oder Verkaufspreis, der nie dementiert wurde, ist 160 Millionen.
Also die Zahl kommentiere ich nicht, außer dass sie nicht stimmt.
Ja, ist aber es höher?
Nein, sicher nicht.
Also 150?
Ich kommentiere die Zahlen nicht.
Also ganz falsch ist sie offenbar nicht, weil sie eben nie die richtige Zahl genannt wurde.
Ja, aber das haben grundsätzliche doch, Zahlen zu der
Akquisition. Aber die haben euch verschulden, oder?
Ja, korrekt. Aber haben das auch wieder zurückgezahlt. Und klar, wenn
du eine Akquisition machst, wo
nicht sofort... Ja.
So viel Geld ist verdient worden in dieser kurzen Zeit. Das kann ich fast nicht glauben, vor allem, wenn man ja sieht, dass der Fernsehmarkt in der letzten Zeit eher am Krebsen ist. Und, ich meine, der Peter Wanner war bei mir in der Sendung, nach dem Kauf habe ich gefragt, warum haben sie das gekauft? Da hat er gesagt, ja, wir haben das wahrscheinlich auf dem Höhepunkt gekauft. Da habe ich gesagt, auf dem Höhepunkt kauft man nicht, dort verkauft man.
Ja gut, das weiss man ja immer erst im Nachhinein.
Aber er hat im Vorfeld gesagt, nicht im Nachhinein.
Also,
er hat es auf dem Höhepunkt gekauft.
Okay, sicher ein guter Moment für den Verkäufer. Aber zum Abkürzen, wir sind happy mit dieser Akquisition, weil wir haben eine fantastische Marktposition. Wir haben können Sunrise, der zweitgrösste Telco im Land, an dem Asset beteiligen, einen Streamingdienst lancieren, OnePlus, der sehr gut unterwegs ist. Und ja, wir wollen das Geschäft weiterentwickeln.
Aber gleich nochmal. Also dann ist ja noch Covid gekommen, oder? Und seitdem geht der Werbemarkt immer weiter, aber nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland. Also das werbefinanzierte Fernsehen ist eigentlich international in der Krise.
Es ist unter Druck, wobei es ist nicht so stark unter Druck, wie zum Beispiel Print unter Druck ist. Und das erste Quartal TV-Werbung 2024 ist hervorragend gelaufen.
Gut, also reden wir noch über das 2023. Sie haben einen Verlust gemacht für die Gruppe. Ein Jahr vorher 20 Millionen Gewinn. Das letzte Jahr 2,4 Millionen Verlust. Das tönt nicht nach viel, aber trotzdem, wir müssen ja Gewinn machen, um irgendwie zu wachsen. Und das war ja die Idee gewesen. Und da habe ich noch gelesen, was euer Partner, der NZZ, im Geschäftsbericht drin hat. Das Resultat von CA Media, wo die beteiligt sind, hat das Ergebnis der NZZ im Vergleich zum Vorjahr mit 11,8 Millionen Franken negativ beeinflusst. Also die haben 11,8 Millionen dort weniger als im Vorjahr. Da muss man sagen, ihr noch mehr, weil ihr sind ja also Mehrheitsaktionär mittlerweile.
Nein, das stimmt nicht. Das sind irgendwie Finanzmathematik. Da müsstest du jetzt die NZZ fragen, wie das zustande kommt. Was stimmt, sind die 2,4 Millionen Verlust. Und dass wir anstreben, eine gewisse Marge zu haben und irgendwie einen Gewinn mindestens von 20 Millionen. Und dort wollen wir auch wieder hin. Und weil das unbefriedigend ist und auf Zukunft raus keinen Zustand, haben wir gespart und einschneidende Personalabbaumassnahmen müssen durchziehen. Jetzt sind wir haben wir das durchgezogen, sind auf gutem Weg, finanziell wieder zu gesunden, um eben wieder in die Rentabilität zu kommen, die, wie du richtig sagst, notwendig ist, um in Zukunft zu investieren.
Aber die NZZ war ja 50% Partner. 50% Partnerschaft ist immer heikel. Ist immer einer im Driver-Seat, das sind eigentlich ihr gewesen, von Anfang an, haben die wichtigen Positionen besetzt. Die NZZ sehr unglücklich, ist dann abgegangen auf 35%, die haben also noch ein bisschen Geld müssen denen zahlen. Ist dann möglich, dass die NZZ ganz aussteigt, eben haben die Möglichkeit, an irgendeine Put-Option, wo ich dann auch die 35% kaufen
muss. Das ist möglich, das haben sie in der gleichen Kommunikation auch öffentlich gemacht, wie du jetzt gerade zitiert hast. Es ist möglich, aber es ist eine Option und umgekehrt gibt es auch für uns die Option, dass wir kaufen. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt und ist offen. Wenn es so wie kommt, dann sind wir vorbereitet und dann kaufen
vorbereitet?
Ja.
Also dann müsstet ihr nochmal viel Geld in die Hand nehmen, oder?
Korrekt.
Oder? Also es ist ja unerschöpflich, was da aus dem kleinen Baden an Geld offenbar vorher generiert worden ist, dass man sich da ganze Imperien kann zusammenkaufen und eine NZZ mit ihren Regionalzeitungen auskaufen. Man kann es fast nicht nachvollziehen.
Ja, ist aber so, ja.
Wie ist eigentlich die NZZ mit dem umgegangen, dass CH Media, also vor allem 3plus, Trash-Sendungen macht, die eigentlich nicht dem Profil der NZZ entspricht?
Ja gut, die gleiche Frage kannst du auch meinem Vater stellen.
Ich habe sie ihm gestellt.
Okay.
Also, ich stelle sie auch dir.
Ja, also ich, das ist ein Geschäft, wo wir uns gemeinsam entschieden haben, mit beiden Aktionären, dass wir hier ein neues Standbein aufbauen und wir haben das gemeinsam entschieden.
Genau, also, aber das ist ja auch noch eine persönliche Sache. Also ich beispielsweise bin mal Chef von einem deutschen Privatsender, Sat.1, und habe gesagt, ich mache keine solchen Trash-Sendungen, wie ihr sie machen, Big Brother oder Jung, Wild und Sexy und Bachelorette, habe ich alles nicht machen. Und die NZZ, als stiller Partner fast, kann man dort sagen, und ihr als aktiver Partner, ihr macht das. Wie stark müsst ihr, wie hat damals der Axel Springer gesagt, am Abend müsst ihr irgendwie sich schämen, wenn er seine Bildseite gelesen hat?
Okay, nein, ich finde, das ist nicht verwerflich, das zu machen. Ich muss es ja nicht selber die ganze Zeit konsumieren. Aber,
nein, du musst nur profitieren.
Es ist erfolgreich, ja?
Ja. Journalismus ist unser Kerngeschäft. Wir sind stark im Print. Wir bleiben dort. Wir drucken auch noch weiter. Ganz anders die anderen grossen Verlage, TX-Gruppe, also Tamedia, plant Schliessung für ihre Druckereien in Zürich, Bern und Lausanne. Auch die Druckerei von NZZ und Ringe geht zu. Und ihr sagt, ja, wir haben die modernste Druckerei in Aarau. Wir setzen noch weiter auf das. Warum die völlig andere Ausrichtung? Sind ihr einfach der Änderer, so wie wir es jetzt auch im Digitalen gesehen haben, mehr der Vergangenheit verpflichtet als der Zukunft?
Nein, wir wollen natürlich ins Digitale investieren, das machen wir auch. Da haben wir vorhin schon darüber geredet, aber wir gehen auch davon aus, dass wir in rückläufigen Märkten noch Geld verdienen. Und das, also im Print-Segment, im Zeitungsdruck, haben wir einfach eine hochattraktive Marktposition, sind der Technologieführer und einen tollen Logistikstandort.
Wieso machen denn die anderen zu? Wieso machen denn die zu?
Das musst du die anderen fragen.
Nein, aber du hast es doch überlegt, oder? Du hast doch gesagt, was sehen die, die ich nicht sehe?
Ja gut, die machen auf einen langen Zeithorizont zu und es wird eine Konsolidierung stattfinden. Aber da können wir der Konsolidierungsführer sein und das ist eine attraktive Proposition.
Aber die Auflagen gehen ja zurück. Also die Druckereien haben dann natürlich viel tiefere Aufträge, oder? Und Umsätze.
Ja, nein, wenn es natürlich viel weniger Druckereien gibt.
Meinen ihr, werden die Profiteur davon sein?
Wir werden wahrscheinlich die sein, die als Letzte noch Zeitungen drucken in der Schweiz.
Als Letzte? Und was passiert mit den Zeitungen überhaupt? Wie lange gibt es überhaupt noch Zeitungen?
Boah, wenn ich das wüsste. Ich glaube, es verlagert sich, also es geht zurück, es wird sich aufs Wochenende verlagern. Ich kann mir schon auch Modelle vorstellen, wo man in der Frequenz zurückgeht und vielleicht in 20 plus Jahren sieht es nochmal anders aus. Aber auf absehbare Zeit wird es noch Zeitungen geben.
Aber eben, nicht mehr 6 oder 7 Mal in der Woche?
Ja, die nächsten 5 bis 10 Jahre schon noch.
Meinst du noch?
Ja, glaube ich schon.
Gut, also das werden die bei euch haben, ja, grosse Zeitung, Schweiz am Wochenende.
Ist die grösste von der Schweiz, ja.
Die grösste Verkaufszeitung findet überall statt, noch nicht in Zürich, das muss schmerzen.
Ja, das oder? Schmerzt, ja.
Haben die einfach nicht angebracht?
Nein, es lebt natürlich auch von den Tageszeitungen in den Gebieten, wo wir sind. Und eben, das haben wir in Zürich nicht. Genau, das so. Haben wir in Zürich nicht. Und ja, könnte ein Projekt sein, dass wir das in Zürich ausrollen.
Okay, also... Interessant, danke vielmals, dass ich gestellt habe. Ein paar kritische Fragen bei mir. Du hast Musik mitgebracht.
Der ist von Leon Bridges. Das sind so ein bisschen Party-Vibes. Ja, ein Song, den wir daheim sehr viel hören.
Mein zweiter Gast in dieser Sendung ist der bekannteste und absolut verhaltensauffälligste Zürcher Beizer, Michel Beglar. Er hat sich ein aufsehenerregendes Buch über sich selber geschenkt, wo der Autor hat schreiben durfte, was er wollte. Aber stimmt das auch, Michel? Oder hast du in der Zwischenzeit bereits schon Klage gegen ihn eingereicht?
Nein, gar nicht. Nein, das war eigentlich eine Abmachung mit dem Christian Gehrig, dass er schreiben darf, was er wollte.
Aber der Titel... Der Beizer ohne Geschmack, das ist sowohl ehrverletzend wie kreditschädigend, oder?
Ja, aber das ist ja so. Also, ich meine, das ist ja so krass, wie viel. Also, dich kann man als Beispiel bringen, wie viele Leute es gibt, die dich nicht gerne haben oder die neidisch sind auf dich. Und das war einer, der das geschrieben hat, irgendwo mal. Und ich habe es dann sogar rauskopiert und auf Facebook gesetzt, was das eigentlich soll.
Ja, aber gleich. Aber dann hat es so einen Untertitel: Die erfolgreichen Fischzüge des Michel Beglar. Fischzüge, das tönt unseriös, oder?
Ja, ich glaube, man darf sich ja selber auch nicht so ernst nehmen. Nicht?
Also du hast eine gewisse masochistische Seite, kann man das so sagen?
Ja, vielleicht, ja.
Aber ich habe gehört, dass viele einen härteren Titel sollen eigentlich gerne. Da hat der Verlag gesagt, nein, wir könnten nicht Scheiße in den Titel schreiben.
Genau, weil irgendeiner hat mich mal so richtig auseinandergenommen, öffentlich, und hat da wirklich massiv gegen mich geschossen. Und auch das, ich meine, das ist ja verrückt, wie Leute über dich schreiben, wenn du ein bisschen erfolgreich bist, wie die Leute dich auseinandernehmen, die noch gar nicht in meinem Restaurant sind. Also das finde ich ja dann immer so spannend.
Mhm. Aber gleich, also das ist ja so etwas, was du jetzt gemacht hast mit 55, weißt du, die Biografie, gross besprochen wurde in der NZZ bis zum Sonntagsblick von Christian Gehrig. Er hat also sehr offen darüber geschrieben. Ich schreibe freundlich über ihn, weil er mich üppig bezahlt. Wie viel?
Ja, dann musst du ihn fragen.
Nein, aber du bist ja der, der zahlt hat.
Ja, es ist eigentlich so gewesen. Also er hat ja sehr grosse journalistische Sachen gemacht über Gastronomie, hat mich immer interviewt und irgendwann hat er mal gekommen und hat gesagt, Michel, ich muss über dich ein Buch schreiben. Und ich sagte, nein, was soll das? Das hat doch gar keinen Sinn, für was auch. Und dann ist er immer gekommen, jahrelang. Also, das ist etwa sicher 2 Jahre gegangen. Und ich habe dann irgendwann, wenn es ein Mutbuch gibt für junge Menschen, um sich selbstständig zu machen, dann bin ich dabei. Und dann haben wir dann schon einen Betrag abgemacht. Ja, weil er hat doch 2 Jahre an diesem Buch angeschrieben.
Okay, also muss man rechnen, über 100.000 Franken das kostet.
Nein. Er darf dafür jetzt Bötli fahren bei uns.
Und ein bisschen Fischknusperli essen gerade.
Ja, das
ist mein Lebensende.
Ja, das darf er.
Also wenn man das in seiner Biografie muss lesen, alle in der Branche halten ihn für einen Arschloch.
Also das hat er geschrieben, der Christian. Ja. Sicher nicht. Ich habe natürlich sehr gute Freunde in der Gastronomie. Ich habe ja nicht reinreden. Also er hat da können schreiben, was er wollte. Aber es ist natürlich schon klar, wir machen Gastronomie, die du nicht lernst in der Hotelfachschule.
Aber du machst ja gar keine Gastronomie. Du kannst weder kochen, noch irgendwie bist in einer Küche gestanden.
Ja, aber sag mal, wieso sind denn meine Restaurants voll?
Genau, weil du offenbar dich nur für Zahlen und Profit interessierst.
Ja, also wenn du nicht von Zahlen und Profit, ich glaube, das ist ja das grösste Problem in der Gastronomie, dass das eben nicht aufgeht.
Ich glaube, du kannst auf deinem Handy jederzeit schauen, wenn wieder einer einen Kaffee bestellt hat, wie der Umsatz aufgegangen ist.
Ja, das könnte ich. Wieso weißt du das?
Was heißt das? Ich kann doch recherchieren.
Das ist definitiv so, ja.
Also, du bist also ununterbrochen dran, um zu schauen, Dagobert Duckmo, ununterbrochen sein Geld zu haben.
Ja, das ist also schon nicht so. Aber weißt, wenn du andere Wege gehst wie du, also dann hast du halt die Nieder, dann hast du halt
das Leute, ist klar. Aber gut, es gibt noch andere Adjektive in diesem Buch. Das ist übrigens, glaube ich, ein Freund von dir, der Christian Gehrig, oder?
Ja, also ich habe ihn kennengelernt, weil er eben journalistisch Sachen gemacht hat und mich interviewt hat. Also ich habe den vorher nicht kennengelernt.
Okay. Aber gleich, er schreibt ja über dich auch noch, kaum jemand mag ihn, prollig, narzisstisch, besserwisserisch, sprunghaft, zu laut, extrem, lässt niemand richtig an sich ran. Wow, aber das ist eine volle Ladung. Ehrlich, wenn man das über sich selber liest, wie kommt das jetzt bei dir an?
Du, also das ist dann schon her gewesen. Also ich habe das etwa 5-6 Mal gelesen, das Buch, und bin dann schon jedes Mal auch, aber das war eine Abmachung von ihm, und er darf schreiben grundsätzlich, was er will, und ich muss es akzeptieren. Ich glaube, sonst wäre es ja auch nicht recht.
Nein, aber ich habe das Gefühl, dass das natürlich eine andere Form ist von dir, Aufmerksamkeit. Wenn so viel Negatives über dich steht und du sagst, ich stehe drüber und so, dann hast du wieder eine zusätzliche Form von Aufmerksamkeit, die du immer wieder suchst.
Also ich finde es eigentlich sehr spannend. Am Anfang hat mich das extrem geärgert, dass die Leute so über mich geredet haben. Und das ärgert aber auch mein Kader, oder? Dass man eigentlich über uns recht böse redet. Oder? Aber du gewöhnst dich halt daran, weil du halt einfach musst. Vielleicht baust du einen Panzer um dich herum, weil du einfach sagst, ja nur, also ich meine, ja, es ist halt einfach so, dass man halt über Leute, die ein bisschen anders sind, vielleicht nicht so nett redet.
Gut, das heisst, du isst auch jetzt wahnsinnig viel und trinkst noch viel mehr.
ja, ich trinke jetzt schon ein bisschen weniger, aber das war natürlich schon eine Zeit gewesen. Ja, ich meine, du bist natürlich die ganze Zeit in dem Restaurant. Ich tue in der Welt umeinander reisen, gehe natürlich dreimal zum Morgen essen, weil ich es einfach interessiert.
Dreimal hintereinander?
Ja, nicht dreimal miteinander, aber ich gehe sicher Restaurant anschauen. Für mich ist es auch nicht so spannend, mit mir zu Nacht essen, weil ich gehe etwa fünfmal aufs WC.
Mhm.
Ich
gehe gar nicht was heisst, hast du Prostata?
Nein, ich gehe gar nicht aufs WC. Ich gehe schauen, was die anderen Leute essen. Ich gehe schauen,
auf dem WC?
Nein, aber ich laufe durch das Restaurant durch.
Aber du tust dich ja immer irgendwie verschlaufen eigentlich im hintersten Ecken vom Restaurant. Steht da drin. Du bist ja auch kein Gastgeber, verstehst nichts vom Essen, verstehst nichts vom Wein und bist eigentlich der Erfolgerist in Zürich. Wie geht das zusammen?
Weil ich mich, glaube als Gast anschaue. Oder? Also ich habe natürlich an dieser Hotelfachschule irgendwann mal gelernt, hey, du lernst etwas und du hast das Gefühl, das stimmt. Und du tust es überhaupt nicht in Frage stellen.
Und das hast du gut gefunden?
Ja, nein, aber ich bin
ja... Du bist ja jetzt gegen die Hotelfachschule?
Nein, ich bin eigentlich total für die Hotel. Ich würde sie ja gerade wieder machen. Ich finde es die beste Ausbildung.
Aber jetzt, das, was jetzt läuft, das kritisierst du ja heftig.
Ja, Zürich ist ja auch ein bisschen schlimm, was da passiert. Ja. Das sollte auch nicht passieren.
So was passiert denn dort?
Ja, ich glaube, das ist ja genau das. Ich meine, ich bin als Lehrer an der Hotel, dort ist eigentlich der Faden aufgegangen an der Schule, oder? Ich bin Lehrer gewesen, Dozent, Buchhaltung, habe müssen unterrichten und das kommt von Gastroswiss. Dass 100% Umsatz ist, 35% ist Warenkosten, 45% Personalkosten und der Gewinn. Der Gewinn sei bei minus 3% und es wird nicht in Frage gestellt. Also
das ist
ja sagen,
nicht viel, oder?
Ja, nein, das ist ja voll birrenweich. Zahlt jeder 50'000 Stutz für die Ausbildung und eigentlich, wenn du dich nachher selbstständig machst, gehst du Konkurs. Also das ist ja... Und das wird
aber
nicht
hast du hast es schon dort in Frage gestellt? Er hat gesagt, das ist ja kein Business, oder?
Ja, natürlich. Dort habe ich mich einfach wirklich an der Tafel mit dem auseinandergesetzt, mit diesen Studenten zusammen und habe mir einfach angefangen, Konzepte zu überlegen. Wie geht das? Wo gehst du hin? Und wieso bist du bereit, für eine Pizza 25 Stutz zu zahlen, wo du nicht einmal einen Koch brauchst, aber in einem...
Was sind eigentlich die Kosten? So die Warenkosten von einer Pizza?
Ja, vielleicht 20%. Vielleicht.
Was heisst 5 Franken?
Ja, gell, ein bisschen. 4 Franken.
4 Franken und für 20 Franken. Ja. Ist also noch gute Masche.
Ja, das ist chinesisch und Pizza ist natürlich extrem gut. Also, ja. Vor allem auch italienische Küche. Bist du bereit, viel zu zahlen? Was ist es? Passt
aber das machst du nicht in erster Linie, oder? Wenn es so gute Margen ist, müsstest du eigentlich gerade drauf gumpen.
Ja, also wir haben natürlich auch, das Portofino ist auch ein italienisches Restaurant.
Aber das ist nicht deine Haupt-, deine Kernkompetenz. Ja. Erzähl mal etwas über Bianca.
Ja, Bianca war meine Cousine und wir haben mal, dass wir nicht so Snobs werden, die ich mit ihr haben wir auf Südfrankreich in ein Lager und dort haben wir uns total kennengelernt. Und meine Ex-Frau sagt ja selber, wenn sie nicht meine Cousine gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich meine Frau geworden. Weil, also,
und das sagst meine... du auch?
Ja, ja wirklich. Okay. Ja, ich muss auch jedes Mal brüllen, wenn ich das Buch lese, wenn da der Teil von ihr kommt. Das ist schon...
Was ist passiert mit ihr?
Sie hat leider Krebs bekommen und ist mit 42 gestorben, also jetzt vor etwa 12 Jahren. Ja.
Okay. Wie ist am Anfang gestanden auch von deiner Karriere, Bianca?
Ja, ohne sie wäre ich nie da, wo ich jetzt bin. Also das ist
kannst du kurz erzählen?
Ja, es war so, dass wir eben so einen Spiesslistand am Zürichfest 1991 war das, glaube ich. Und da haben wir so Erfolg gehabt mit diesen komischen Spiesschen, die wir da gemacht haben, die völlig gegen den Wind waren. Eben, wir haben Maiskolben dran da mit den Bohrmaschinen, ein Loch in den Maiskolben hier da. Wir haben
sind wir drauf gekommen? Oder haben das einfach gedacht, das könnte noch cool sein?
Ja,
oder
das
wie?
Bin halt schon ich. Ich denke halt immer so wie anderen Situationen. Was will denn der Mensch? Wo geht der hin? Was? Und dann sind die Spiessli ab wie eine Rakete. Und sie hat da zumal eine Fotolehre gemacht, hat dann aber auch die Hotelfahrt, weil sie es so lustig gefunden hat. Und dann ist eigentlich die Pumpstation da gestanden. Und wir haben, ist aus einem Streit entstanden mit
die Pumpstation, ihr. Musst du noch erklären, für die Leute, die sich vielleicht am Zürichhofer Autogen nicht so gut auskennen. Das ist eigentlich kein Restaurant, oder?
Nein, das ist ein deutscher Biergarten, das kann man schon so sagen, oder?
Aber vorher war es noch fast nichts, oder?
Ja, vorher war es ein Blumenbeet und das Häuschen dort. Und ich habe
aber wie sind ihr auf die Idee gekommen, dass... Gut, die Lage ist natürlich hervorragend, klar.
Ja, aber dazu sind Drogen dort verkauft worden. Also da ist gerade, wo der Blattspitz geleert worden ist, sind sie eigentlich dort vorne.
Gut, aber dass man dort aus dem etwas Richtiges könnte machen, auch noch unter dem Namen Pumpstation, wo eh niemand begreift. Ja, eben, das weiss gar niemand, was das bedeutet, oder wie man das muss deuten. Und dass man dort kann etwas anbringen, das gut ist. Und sie hat das angebracht. Es steht im Buch drin. Nämlich, es ist in erster Linie um die Bewilligung gegangen.
Genau. Also die Bewilligung hätte ich nie bekommen, du auch nicht. Das hat schon eine Frau. Sie ist zu diesen Ämtern gegangen und hat sich vorgestellt, hallo, da ist Bianca. Und dann ist jede Tür
und das aufgegangen. Funktioniert. Und das hat damals schon funktioniert. Ja. Bei der damaligen Stadträtin Katrin Martelli.
Genau. Ja, da hat sie auch irgendwann haben wir eine Absage bekommen und dann hat sie gebrüllt und gesagt, Mischi, ich bring's nicht an. Dann habe ich ihr gesagt, hey, nimm doch einen Tagesanzeiger und einen Blick und hock vor Martelli, vor ihr Büro an. Die hat ja sicher eine Vordame irgendwie. Das hat die voll gemacht. Ich hätte mich nie getraut. Du, und am Abend hat sie angerufen, ich habe Bewilligung. Also, das ist ja unglaublich.
Und oder? Dann, wo das gehst, hast du überlegt, was mache ich jetzt da?
Ja, dann hast du natürlich den Schiss von. Ich habe gesagt, ja, ich habe ja gar nicht das Geld, um das umzusetzen. Ja. Das hat eine Viertelmillion gekostet. Ich habe vielleicht irgendwie
50.000. Aber was hast du dort bauen oder machen oder investieren?
Ja, das war einfach ein kaputtes Häuschen. Gewesen, eben, genau. Da hatte nichts drin.
Und was hast du dort nicht gebaut? Eine Küche?
Ja, eine Küche, ein Keller, ein Frigor, draussen der Platz. Oder? Das waren ja Blumenbeete gewesen. Da haben wir da, ich meine, das hat eine Viertelmillion gekostet. Ich meine, wenn du kein Geld hast, ist das dann nichts. Extrem viel ja. Geld, oder? Mhm. Und dann habe ich irgendwie 50'000 zusammengebracht und irgendwie gedacht, dann hat der Direktor von der Hotelfachschule Luzern hat mir einen Teil dran gezahlt, also alles zurückgezahlt, gell? Brauerei Rosengarten hat dann plötzlich einfach 100'000 Stutz gewesen.
Und wieso machen die das einem, wo man eigentlich noch keine Erfahrung kann irgendwie zuweisen, die das noch nie gemacht hat, 100'000 Franken, ist das mal auch noch real money gewesen und so. Und dann eben der Ort, wo ja nicht eigentlich in dem Sinn vielversprechend gelungen hat, es funktioniert ja nur bei schönem Wetter auch, drinnen kann man es nicht machen. Und dass das dann wirklich der Start ist vom Imperium.
Es war genau so, jede Brauerei hat uns abgesagt, jede Bank hat bei uns abgesagt, der bei der ZKB vergiss ich nie mehr. Da hat es irgendwie geheissen, ich habe mich doch gar nicht getraut zu sagen. Da hat irgendjemand gefragt, ja, wie viel Geld brauchst du? Das ist ja ein Megakonzept, ich 100'000. Da hat er gesagt, ja, er sei nur bis 99'000 zuständig und hat mir das Geld dann nicht gegeben. Also, das war wirklich krass gewesen. Und Brauerei Rosengarten war die Einzige. Aber ich habe auch beim Stefan Gmür, das ist einer von dieser Familie, habe ich die Lehre gemacht. Und der hat wahrscheinlich einfach geschmückt, dass das etwas könnte werden. Und heute sind wir natürlich mit Abstand der grösste Kunde von der Brauerei Rosengarten. Und solange das mich
bist treu geblieben?
Würde ich nie noch ändern. Ich habe aber nicht einmal einen Vertrag mit denen. Ich habe nichts. Aber okay. Solange das mich gibt,
solange es vor allem Brauerei gibt?
Genau. Gut. Ja, die gibt es schon noch. Also,
ja, es sind ein paar Brauereien eingegangen.
Ja, aber die machen das schon noch gut.
Gut, also, und dann, was hast du gesagt? Was mache ich denn da jetzt an diesem Ort für eine Küche? Was biete ich an?
Ja, gell, ich habe mich einfach mit dem auseinandergesetzt. An der Hotelfachschule sind die auch immer da, und meine Kollegen, du und so, weil ich habe Marcel Capecchi, der ist der Inhaber von Mönchhof am See, auch so einen deutschen Biergarten, wenn man sich das vorstellen will, und das Portofino, habe ich ein Kaderpraktikum gemacht und alle gesagt, ja, wieso gehst du nicht in die 5-Sterne-Hotellerie? Wieso gehst du zu so einem Würstli-Verkäufer? Ich wollte einfach wissen, wie man Geld verdient in der Gastronomie. Ich gebe das zu. Ich wollte wissen, wie funktioniert das.
Und das hat funktioniert?
Ja, natürlich.
Meine, also
ja
mit Bratwürst und Hamburgers und ja, so hast du angefangen?
Also schlussendlich, der lukrativste Laden in Zürich, den es gibt, ist mit Sicherheit der vordere Sterne. Also,
einfach mit Bratwürst?
Ja, natürlich.
Wirklich? Immer noch?
Das ist unschlagbar.
Hast du dann auch mal schauen, dass du einsteigen?
Nein, die machen das so gut, die brauchen mich ja nicht. Oder?
Nein, sie brauchen dich nicht. Wenn es der lukrativste ist, müsste ich ja locken, das zu machen.
Wenn sie mich würden fragen, wäre ich sicher offen für Gespräche, weil das ist wirklich spannend, was die dort machen.
Aber gut, also das hat dort angefangen, hat funktioniert. Und dann, nachdem du da denkst, das ist jetzt nicht einfach, was ich jetzt weitermache im ganzen Leben, jetzt kommt das Nächste und das Übernächste und das Überübernächste, oder?
Ich habe dann mit einer Klasse zusammen den Münsterhof übernommen und habe dann aber immer noch an mir nicht gezweifelt. Gell, eben farbenblind aus der Schule gefallen, Buchhalter, also alles eigentlich, was nicht passt. Ja. Oder? Und dann ist der Marc Weiss in mein Leben gekommen. Er führt heute den Sonnenberg. Mega Gastronom, mega Ausbildung. Der hat alles gewusst, der hat das Restaurant gefüllt mit wunderschönen Sachen. Und ich bin einfach nur perplex, wie der das gemacht hat, oder? Und hat dann mit ihm zusammen ein Restaurant aufgemacht. Das ist schön auch in Erlenbach, wo er aber einen anderen Weg wie ich gegangen ist. Und das ist dann schon das, oder? Jedes Mal, wenn ich nicht promoviert habe, oder habe ich etwas gemacht, wo ich nicht lebe. Ich lebe keine 16 Punkte, ich lebe auch keine 18 Punkte.
Aber hast du es gleich versucht? Ja, du hast ein paar Mal irgendwie in die höhere Sphäre gehen.
Ja, das stimmt.
Du bist immer eigentlich, oder fast immer gescheitert.
Massiv sogar,
eben, ja. Aber machst du es immer wieder. Also an der Bahnhofstrasse mehrfach gescheitert, obwohl, mit Ausnahme vom Odissa, Dachrestaurant und so. Man hat das Gefühl, du willst dann doch noch in die höhere Sphäre aufgehen bis zur NZZ.
Ja, aber das sind dann immer so Ideen, die ich halt extrem spannend finde. Das geht gar nicht um höhere Zweige. Also es ist aber schon so. Ich meine, NZZ bin ich reingelaufen, wo das oft war. Ich habe das in Japan gesehen, auf einer Reise.
Also muss man sagen, das ist ein Lokal direkt an der Seefeldstrasse. Also an einem Ort, wo pro Tag, ich weiß nicht, 10, 20.000 Leute durchlaufen. Beste Lage, beste Ort in Zürich. NZZ ist also Big Name. Und du hast direkt mit dem CEO, mit dem Felix Graf verhandelt. Und dort war das richtig Big Time gewesen, oder? Hast du gedacht?
Dort bin ich dann richtig auf die Schnur gefallen, ja.
Eben! Das war das gewesen, wo...
Ich glaube, das merkt man auch in diesem Buch, ich mache das, was du selber lebst. Wir haben dort eine unreale Welt aufgebaut. Wir haben eine Clubbasis. Ich, der nie in einen Club gehe, ich, der laute Musik hasse, mache etwas, was total gegen mich ist. Und gell, der Fisch denkt immer am Kopf. Das weisst du wahrscheinlich auch, oder?
Eben.
Ich habe mich dann nicht mehr darum gekümmert und da hat sich einfach keiner mehr darum gekümmert. Also das ist schon... Also ich gebe nur mir die Schuld.
Also das Buch heisst «Der Beizen ohne Geschmack». Danke vielmals, dass du gekommen bist. Und ich möchte gerne noch einen Song hören von dir.
Mhm. I'm still standing.
Oliver Heer hat zwar Management studiert, aber das hat ihn dann irgendwie nicht mehr interessiert, sondern hat seinen Traum, seinen Lebenstraum wollen verwirklichen, nämlich Profisegler zu werden. Und das ist er auch geworden. Und ich wollte wissen, was der Auslöser für den Entscheid war.
Bei mir hat es einen Schlüsselpunkt in meinem Leben. Das war vor gut 10 Jahren. Da ist mein Vater ganz plötzlich verstorben, mit 52.
Und wieso? An was?
An einem Herzstillstand, an einem Sonntagabend in der Stube.
Wow. Und vorher noch überhaupt keine Anzeichen?
Nein, null Anzeichen gehabt. Und er war auch selber ein passionierter Segler.
Also er hat gesund gelebt auch?
Ja, mehr oder weniger gesund
gelebt. Nicht geraucht, nicht zu viel getrunken?
Nicht außergewöhnlich, nein, nichts außergewöhnliches. Oh. Und dann, ich habe eigentlich genau die gleiche Karriere eingeschlagen wie er. Also ich habe sehr viel Zeit in Asien verbracht. Ich habe ein Jahr lang in Taiwan studiert.
Und warum gerade in Taiwan?
Ich wollte Chinesisch lernen.
Hast du das Gefühl, das ist unsere Zukunft?
Ja, zu dem Zeitpunkt, ja, ist mir das so... habe ich das Gefühl gehabt und ich habe dann Chinesisch gelernt. Ich habe chinesische Kultur studiert und ich habe mich eigentlich genauso aufgeleist für eine Geschäftskarriere, sehr eng verbunden mit Asien und China. Und mein Vater selber ist mehrmals pro Monat normalerweise auf China gereist, geschäftlich etc. Und er hat sich immer früh pensionieren, hat immer seine Bucketlist gehabt von Sachen, die er machen wollte. Und hat's dann, der arme Tropf hat es nie geschafft. Und wo das passiert ist, habe ich das Gefühl, fragt man sich, will ich das wirklich machen, für die nächsten 45 Jahre in einem Büro zu sitzen, an einem Excel-Sheet zu arbeiten, der einem nicht wirklich interessiert.
Und immer hin und her reisen, in einem Flieger. Ja, und du hast dann schon... Dann im Segelboot.
Ja, und ich habe das Gefühl, wenn man sich die Frage mal stellt, ist es eigentlich schon fast gelaufen. Das heisst, ich habe dann kurz darauf gekündigt und bin auf England und habe versucht, professioneller Segler zu werden.
Also wie kann man professioneller Segler werden?
Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich habe das Gefühl, man braucht ein bisschen Glück. Man muss manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Man muss aber auch sehr hart arbeiten. Also viele Leute haben das Gefühl, wenn man sein Hobby will, zum Job machen, dann ist alles happy und
aber
so.
Gleich, aber wer zahlt einem dann einen Lohn? Also wer stellt einem an? Oder sind das Preisgeld? Oder wo kommt das Geld rein?
Also am Anfang habe ich eigentlich hauptsächlich für private Eigner gesegelt. Also private, wohlhabenden Eigner, der eine Rennjacht hat und der gewinnen will. Und der stellt dann sein Team zusammen. Und wenn du in dem Team bist, wirst du gezahlt.
Bist du Angestellter gewesen?
Angestellter Segler. Ja, oder Contractor. Also selbstständig, aber angestellt. Und dann braucht man natürlich aber auch noch andere Skills, weil eine Kampagne ist nicht nur Segeln. Also es
Das ist Zeit in der Werft, das ist vielleicht Marketing, es ist ein Handwerk, das man kann. Und wenn man gut in ein Team passt, dann kann man so eine Karriere machen. Und das habe ich geschafft.
Und du bist dann nach England gegangen. Warum England? Ist das so ein bisschen das Paradies von der Segler heute noch?
Ich habe drei Wahlen gehabt, oder ich habe drei Orte in der Shortlist gehabt. Das wäre entweder Australien, es wäre England gewesen oder Frankreich. Und ich habe schon immer einen näheren Bezug zu England. Australien war mir ein bisschen zu weit weg gewesen, weil ich auch gleich meine Wurzeln sind hier in der Schweiz und in Rapperswil. Und ich habe schon auf Englisch studiert, ich habe auf Englisch gearbeitet. Die englische Sprache ist mir sehr nahegelegen und darum habe ich dann entschieden, auf England zu gehen.
Gut, und dort hast du Fuß gefasst. Also wie hat man sich da aufschaffen? Also im Fußball fängt man bei den Junioren an und dann vielleicht bei der Erstliga und dann kommt man irgendwie, bis man in der Champions League ist, geht es lang.
Ja.
Wie ist das für den Segler?
Ist schon auch ähnlich so. Also eben, ich habe angefangen, das erste Mal allein ein Schiff gesegelt, als ich 5 war auf dem Zürichsee und habe mich dann stetig aufgeschafft, habe auch ein paar Weltmeisterschaften etc. gesegelt, als ich noch jung war.
Also auch Olympische Spiele?
Olympische Spiele nie, nein. Das ist ein langer Weg und das ist dann ein sehr harter Weg, vor allem in der Schweiz, wo Segeln ein Randsport ist und nicht das Budget.
Ja, aber wenn es Randsport ist, dann hast du wenig Konkurrenz, oder?
Ja, das ist eben nicht ganz so. Aber das stimmt natürlich. Ich hätte mich auch für eine olympische Karriere entscheiden können. Ich bin dann aber auf England und es war nicht einfach am Anfang, weil ich kein Geld hatte. Ich habe nicht gewusst, ob ich Geld verdiene, ob das klappt. Und dann habe ich meinen ganz alten Campervan, das war ein 60-jähriger Mercedes-Bus, habe ich auf England gefahren und habe dann 7 Monate lang auf dem Parkplatz vom Hafen gewohnt. Aha. Ohne fließend Wasser, ohne Elektronik, nichts. Und habe dann einfach mehr oder weniger zuerst meine Ausbildung machen, mein Ticket bekommen, dass ich das überhaupt
was für ein Ticket?
Das nennt sich der Jobmaster. Also man muss für ein paar Monate Theorieklassen machen, Prüfungen ablegen und dann eine praktische Prüfung machen, um zu zeigen, dass man sicher ein Schiff navigieren kann. Und dann
das hast du dort in England gefahren?
Ganz genau. Und nachher ist es darum gegangen, Beziehungen zu knüpfen und an verschiedenen Türen anzuklopfen, um zu schauen, ob man einen Job bekommt. Und das hat dann auch geklappt. Aber einfach war es nicht.
Gut, also dann bist du irgendwie aufgestiegen. Ich habe das mal nachgelesen. Dann Team Hugo Boss. Und dann nachher Fastnet, Rolex Fastnet Race, das ist so ein bisschen, schon eine höhere Kategorie, oder?
Ja, ganz genau. Also ich habe dann beim Team von Alex Thompson, sein Sponsor war Hugo Boss, bei ihm im Team angefangen zu arbeiten. Er hat schon 5-mal an der Wanderglobe teilgenommen, einer der erfolgreichsten Wanderglobe-Segler. Und in dem Team konnte ich mich dann auch wieder aufschaffen. Bin dann irgendwann verantwortlich für das ganze Schiff. Dann bin ich sein Trainingspartner geworden, dann sein Coastskipper. Also gewisse Regatten segeln wir zu zweit, nicht allein. Und so bin ich dann in die Vendée-Globe-Welt reingekommen.
Aber die Vendée-Globe-Welt, das muss man noch sagen, das ist rund um die Welt segeln. Wir tun das im Detail noch ein bisschen erklären. Aber das ist immer alleine.
Ganz
und
genau.
Hast denn du einfach gesagt, die Karriere alleine, weil es gibt ja noch die anderen Schienen, oder? Jetzt so, zum Beispiel America Cup wird jetzt wieder kommen mit Alinghi in diesem Herbst und so. Das war nicht deine Schiene gewesen?
Nein, gegen den Schluss nicht. Und das ist auch, es ist eine natürliche Evolution gewesen, dass ich mehr ins Offshore-Segeln bin, also lange Distanzen über den Atlantik oder eben jetzt ultimativ um die Welt, weil ich finde, das ist ein sehr interessanter und ein sehr vielseitiger Sport. Viel vielseitiger, als wenn man nur rausgeht und eine Stunde einen Wettkampf segelt und nachher wieder ans Land geht. Die langen Distanzen, da wird der Sport sehr, sehr komplex auf einer anderen Ebene als jetzt beim America's Cup.
Genau, also das ist eben etwas, wo man muss dann auch psychisch aushalten. Das härteste Segelrennen der Welt, Vendée Globe, wo am 10. November starten wird. Ich komme mir nicht so einfach an, aber wird man eigentlich qualifiziert für das, Oli?
Das ist ein Mix, also hauptsächlich, also es gibt etwa 4-5 grosse transatlantische Regatten. Alle von denen sind eigentlich solo, also allein. Und da muss man an diesen Regatten ein konstantes gutes Resultat ablegen.
Also
und,
das ist also eigentlich so eine Vorbereitung. Gehst du über den Atlantik hin und retour?
Ganz genau.
Also ja, unglaublich.
Genau. Also ich mache normalerweise 2-3 Mal pro Jahr mache ich den Atlantik allein.
Und wie lange ist man da unterwegs?
Es kommt ein bisschen darauf an, welche Richtung man geht. Also von Europa auf zum Beispiel Karibik. Das ist etwa der schnellste Weg. Oben zurück.
Wie viel ist das, der schnellste
das
Weg?
ist, also was sind wir da, reden wir etwa von 12 Tagen, 11 Tagen. Mhm. Oben durch ist es noch schneller, wenn man jetzt zum Beispiel von Nordamerika, zum Beispiel jetzt New York, zurück auf Europa geht und das Wetter stimmt, dann kann es auch sehr schnell sein, also unter 10 Tagen, 8 Tage. Aber dort oben ist es kalt.
Okay.
Darum ist die südliche Route
also gesagt, du hast jetzt das müssen so zwei Trainingsfahrten machen jetzt in dem Frühling?
Ganz genau.
Ist nicht gut rausgekommen, oder?
Nein, die erste ist gar nicht gut rausgekommen. Haben wir, habe ich ein kleines ein Problem mit meinem Autopilot, der das Schiff normalerweise steuert. Und dann bin ich sozusagen gekentert, Schiff voller Wasser gewesen.
Was heisst sozusagen gekentert? Ist man gekentert oder nicht?
Ja, also es kommt darauf an, wie man gekentert definiert.
Also eben, gut, sagst du mir, was ist passiert?
Also gekentert würde mir jetzt sagen, dass das Schiff komplett auf dem Kopf steht. Bei mir ist es nicht ganz so gewesen, also 130 Grad krängig.
Aber das Segel ist schon im Wasser gewesen?
Der Masten ist ein paar Meter unter Wasser gewesen.
Unter Wasser?
Ja, und leider hat es mir dann das Schiff auch gefüllt mit ziemlich viel Wasser. Und dann ist mir die Elektronik ausgestiegen und ich bin immer noch 2000 Kilometer weg vom Land und vom Ziel.
Und was ist dann passiert? Also, oder wie ist das überhaupt passiert?
Gut, wir sind immer noch ein bisschen am Analysieren. Es hat sehr, sehr viele Technologien auf diesem Schiff. Und irgendwo hat es einen Kurzschluss gegeben in meiner Batterie. Und dann ist hat man die Elektronik ausgeschaltet. Und das ist ein sehr dunkler Ort, wenn man bei 80 km pro Stunde Wind, kein Licht, kein Strom, das Wasser war etwa 5 Grad warm. Ja, ist nicht gut. Aber ich konnte auf die Zähne beissen, ich konnte mich fangen und ich habe es dann gleich fertig geschafft, die Regatta fertig zu segeln. Und habe wichtige Meilen gesammelt, eben für die Wanderglobe-Selektion. Und schlussendlich jetzt, ich probiere immer.
Aber du hast einen Schock gehabt.
Natürlich, ein absoluter
Schock. Erzähl mal, wie das passiert ist, wo du plötzlich gemerkt hast, alles ist tot und das Schiff kippt einfach. Was ist dort abgelaufen bei dir?
Also, es ist noch interessant, weil wenn man so über lange Zeit ein Schiff segelt, man ist komplett eigentlich... Ich bin komplett happy auf dem Schiff. Und das Schiff segelt. Und segelt auch bei viel Wind. Bin ich eigentlich sehr ruhig und gefasst. Und dann geht es sehr schnell. Innerhalb von Sekunden geht es von alles ist okay zu nichts mehr ist okay. Und dann ist es sehr wichtig, dass man sich so schnell wie möglich fangen kann und das Problem analysieren.
Aber du bist total überfordert im Moment.
Ja, für den ersten Moment, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf meinem Segelschiff nicht ganz genau gewusst habe, was ich jetzt in welcher Rangordnung, in welcher Prioritätenordnung, welche Jobs ich muss erledigen. Und weil ich keinen Strom hatte, konnte ich auch nicht kommunizieren wirklich mit meinem Team etc.
Wo ist denn das Team?
Das Team ist hauptsächlich basiert in Frankreich.
Ah, das ist aber nicht irgendwo in der Gegend, wo dich da reden.
Nein, gar nicht. Wir haben niemanden um uns herum. Wir sind auch viel zu weit draußen für einen Helikopter oder irgendetwas. Dort draußen ist man allein. Also an der Wanderglobe zum Beispiel gibt es oft Momente, wo die nächsten Menschen von mir sind, die in der internationalen Raumstation.
Okay.
Also
die kommen nicht runter?
Nein, die kommen nicht runter. Nein, es kommt niemand zu dir. Und du brauchst ein gewisses Selbstvertrauen und eine Kompetenz, dass du eben auch in so einer Problemsituation Lösungen findest und dich und das Schiff sicher kannst ans Land bringen.
Aber gleich jetzt da hast du jetzt was denn genau müssen machen, um irgendwie das Schiff wieder in Funktion zu bringen? Oder ist dann irgendwie nach gewisser Zeit der Strom wieder zurückgekommen?
Also ich habe zuerst einmal gewisse Segel von mir sind sehr beschädigt gewesen. Also ich habe zuerst einmal das Schiff einigermaßen sicher machen, dass es unmittelbar sicher ist für mich. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass meine Batterien, die ich brauche zum Schiff mit Strom versorgen, dass die nicht mehr funktionieren.
Es sind einfach wegen Wasser?
Ganz genau, es sind moderne Lithium-Ion-Batterien und eine von denen hat einen Kurzschluss gehabt. Das war aber sehr schwierig gewesen für mich herauszufinden. Ich musste die Batterie funktioniert nicht mehr. Oli, was machst du jetzt als nächstes? Und was ich geschafft habe dann, ist, dass ich meine Solarzellen, die ich vom Chef habe, direkt an mein Boot hängen kann, nicht via Batterie.
Aber das ist ja danach passiert.
Ja, ganz genau. Das hat dann geheissen, dass ich amix den Tag durch ein bisschen Strom gehabt habe. Genug, um mit meinem Team zu kommunizieren, genug, um einfache Wetterdaten abzuladen, genug, um den Autopilot mal eine Stunde lang anzustellen, dass ich mal ein bisschen schlafen kann. Aber grundsätzlich hat es geheissen, dass ich 18 Stunden pro Tag Schiff gesteuert habe, für 10 Tage.
Oh. Hast du Todesangst gehabt?
Nein, Todesangst hast du nicht. Ich bin professionell genug und erfahren.
Also, wenn sie es nicht angebracht hättest, was hätte können passieren? Also,
was mir passiert ist, ist fast ein Super-GAU, aber ich habe natürlich noch einen Plan B und noch einen Plan C und D. Also ich habe zum Beispiel Rettungsinseln auf dem Schiff. Also auch wenn mein Schiff würde sinken, schlimmstes
Szenario. Dann gehst du in ein Rettungsboot?
Ja, ganz genau, kann ich in eine Rettungsinsel rein. Und das wäre der absolute Super-GAU. Aber man hat immer eine Option noch hinter sich. Mhm. Und Todesangst, ich habe das Gefühl, die Todesangst wäre im falschen Sport.
Gut, das aber du hast nachher gesagt, irgendwann mal ein, zwei Tage später, sagst du immer noch in einem totalen moralischen, psychischen Tief gewesen.
Ja, also ich habe das Gefühl, vor allem die zwei Tage später, weil am Anfang ist man so voller Adrenalin und man hat so viel zu tun, dass man gar nicht Zeit hat, um darüber nachzudenken, um über seine eigene Situation zu fest nachzudenken. Mhm. Und erst, als dann eben meine Solarzellen namens ein bisschen Strom geliefert haben und ich auf eine Art sicher war und richtig Land, richtig Ziellinie gesegelt bin, langsam aber stetig, und das Adrenalin lädt nach, dann geht man in ein Loch. Und das ist eigentlich dann fast das schwierigste Loch.
Okay. Und dann hast du offenbar Kontakt aufgenommen mit dem Mentalcoach oder eher mit dir, und das hat Probleme geschafft.
Das hast du richtig recherchiert, ja, ganz genau. Also ich habe einen langjährigen Mental Performance Coach, der Dr. Wolfgang Jenewein, genialer Typ. Und mein Team hat dann vorgeschlagen, dass er mir anruft, via Satellitenverbindung, um ein kleines Assessment zu machen, wie es mir geht, weil ich habe auch meinem Team gesagt, ich sage noch nie, so am Boden zerstört und so erschöpft wie jetzt. Und sie haben sich Sorgen gemacht. Das ist dann alles aufgenommen worden von einer Zeitung, von einer grossen französischen Zeitung. Die haben dann über das geschrieben und dann hat wiederum jemand gesagt, ja, das könnte doch ein Regelverstoß sein, weil eine von der wichtigsten Regeln ist, dass ich keine Performance-Hilfe annehmen darf, während ich am Segeln bin. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist das Performance-Hilfe oder nicht?
Ja, und da haben wir dich disqualifizieren.
Ja, also nicht wollen, aber sie haben eine Investigation gestartet, um zu schauen, ist das Scheisse gewesen, ist das Performance-Hilfe gewesen oder nicht. Ich selber habe gewusst, es ist keine Performance-Hilfe gewesen, weil ich bin offiziell in einer Krisensituation gewesen. Coast Guard von Amerika gewusst, dass ich in einer Krisensituation bin. Und das ist eigentlich ein medizinischer Anruf gewesen und nicht ein Performance-Hilfe-Anruf. Ich habe auch nicht immer angerufen, der hat mir angerufen. Und darum bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich gewesen, dass ich mein Name geklärt wird. Aber es ist dann natürlich eine Erleichterung, wenn die internationale Jury offiziell sagt, nein, der Oli hat nicht beschissen. Und das war mir sehr wichtig, weil Fairness und Integrität im Sport ist das Wichtigste.
Mhm. Reden wir über Vendée Globe, das ist ein Rennen, wo man im Gegensatz zum America's Cup ja uns eigentlich in der Deutschschweiz nicht so richtig kennt. Da bist du etwas total Irres, oder? Und das ist dein Lebenstraum.
Ganz genau. Ganz genau. Erzähl. Ja, also die Vendée Globe findet schon seit Ende 80er Jahre statt. Es ist eigentlich ganz simpel. Man startet in Frankreich, man segelt die Atlantik-Tour ab, einmal um die Antarktis, den Atlantik wieder drauf und ins Ziel. Das Ganze ist etwa 45'000 Kilometer, geht etwa 90 Tage.
Was? Zweimal Atlantik?
Also ja, man muss natürlich drauf absegeln, einmal rundum und nachher wieder rauf.
Aha, aber man geht nicht über den Pazifik?
Nein, also man geht durch den Südpazifik, ja. Einmal um die Antarktis und nachher wieder rauf. Ja. Das ist die offizielle,
aber die offizielle Dinge,
von einer Weltumrundung.
Ja, Weltumrundung ist natürlich, wenn wir nach Asien und dann also, Afrika.
Mache ich natürlich schon. Also ich segle am Kap der Guten Hoffnung vorbei, ich segle nach Cape Lewin vorbei in Australien, ich segle am Kap Horn vorbei in Südamerika.
Aha,
und dann wieder rauf. Und das sind 45'000 Kilometer. Wenn man schaut, wie lang der Äquator ist,
das 4'000 Kilometer.
Genau, also ist ein bisschen mehr. Man hat noch ein bisschen
Aber viele Abweichungen haben wir nicht.
Nein, gar nicht. Und, also eben, es hat, die Rega gibt es seit Ende 80er Jahre und bis jetzt haben sie nur 114 Leute fertiggebracht, die Regatta zu segeln.
Also wenn man, wie viel ist denn die Ausfallquote?
Etwa 50% historisch.
Die Hälfte von denen, die starten, gehen raus?
Ja, die landen irgendwo dann halt in Südafrika oder in Australien oder irgendwo. Mit einem, entweder ist es ein technischer Schaden oder es ist ein medizinisches Problem. Und eben, es haben nur 114 Leute fertiggebracht, das zu segeln. Und wenn man das in Relativität sieht, also zur gleichen Zeit sind über 5'000 Leute auf Mount Everest gewesen, sind über 500 Leute im Weltall gewesen und nur gut 100 Leute haben es fertiggebracht.
Oder haben wollen, das überhaupt machen.
Ganz genau.
Weil das ist, glaube ich, nicht nur ein reines Vergnügen. In 80 Tagen um die Welt ist einmal ein Zukunftsroman von Jules Verne, hat einen schönen Film gegeben. Aber du wolltest auch in 80 Tagen um die Welt, oder?
Realistisch sind es vielleicht ein bisschen mehr. Ich rechne mit etwa 90, aber ganz genau. Ja.
Okay, und da gibt es jetzt auch wieder genaue Regeln, die man dort einhalten muss.
Ja, aber die Regeln sind eigentlich sehr, sehr einfach. Es gibt 3 Regeln. Wenn ich,
aber brutal.
Ja, wenn ich irgendetwas auf mein Schiff nehme nach dem Start, bin ich disqualifiziert. Wenn ich irgendwelche Hilfe annehme von außen, bin ich disqualifiziert. Und wenn ich meinen Fuß aufs trockene Land setze, bin ich disqualifiziert. Mhm. Und wenn ich diese 3 Regeln einhalte und es rundherum arbeite,
aber das Kommunizieren, das darfst
du? Kommunizieren darf ich, ja, solange es nicht, wie wir vorher gesagt haben, performance-related ist. Also, mir darf niemand sagen, wie ich Schiff am schnellsten segeln oder zum Beispiel das Wetter analysieren für mich, das muss ich selber machen. Aber wenn mir etwas kaputt
geht... Aber wie hast denn du abgelöst?
Ja, in der Regel ist heutzutage, früher war es noch einfach, das Ganze ein bisschen zu verfolgen. Heutzutage mit den Technologien und den Kommunikationstechnologien wird es immer schwieriger. Darum ist es auch ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein Gentleman's Agreement, dass man wirklich auch die Integrität und das Fairplay sehr ins Zentrum stellt und einfach nicht bescheisst.
Da musst du ja auch noch schlafen. Wie funktioniert das?
Schlafen ist auch nicht ganz einfach. Also ich schlafe nie mehr als 30 Minuten am Stück.
Also du hast dich auch wecken lassen?
Ja, ich habe ganz einen lauten 140 Dezibel Schiffsalarm. und ich schlafe nie mehr als 30 Minuten am Stück. Ich versuche
aber gesund?
Immer noch mindestens 4 Stunden pro Tag zu schlafen. Also
ist das gesund? Nein, Oli, was sagt ein Arzt dazu?
Doch, ja, sie findet es sehr interessant, die Wissenschaft.
Ja, du bist Versuchskanin.
Ein bisschen, ja. Aber wenn du jetzt mich so anschaust, ja. Ich bin jetzt zweimal über den Atlantik, sehr kürzlich. Ja. Es geht mir gut.
Es geht mir gut. Aber gut, das sind 11-12 Tage und ja. Dann bist du nachher ein bisschen ablegen.
Mhm. Lustig ist ja mit Schlaf, also das kann man kann nicht vorschlafen und das Nachholen ist nicht sehr einfach. Und normalerweise die ersten 5 Tage an der Regatta sind extrem schwierig, weil der Körper ist sich noch nicht gewohnt an diesen Schlafrhythmus. Nachher kommt man in einen Modus rein, der eigentlich sehr gut funktioniert. Also
hast du nie das Gefühl, du bist total übermüdet oder dass du wegdriftest in einer Zeit, wo du müsstest eigentlich wach sein?
Es gibt es natürlich schon und es ist auch wichtig, dass ich mich selber einschätzen kann, wie müde dass ich bin. Weil aber eine gewisse Müdigkeit merkt man es nicht mehr. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich zu müde bin und dann eben auch Mühe habe, richtige Entscheidungen zu treffen etc., dann wird Schlaf dann eine Priorität. Das heisst, ich muss dann das Schiff vielleicht ein bisschen abbremsen. Dafür kann ich dann 4x 30 Minuten am Stück schlafen.
Wow, also das ist eine ganz eigene Welt, die Weltumseglerwelt. Dir alles Gute, viel Erfolg und toi toi toi.
Danke, Roger.
Was ist der nächste Musiktitel?
Das ist von Decker, This Here Island.
Das war ein Folge von unserer Serie Best of Doppelpunkt, erste Hälfte 24. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. About as far as we are gonna go. Look at us, we are dogpiling. Will it fade? I won't pretend to know. When all our fear is strung out on the snow. And all the drain of blood. And if we all fall out, if the bottom drops out, I hope that we share ground on this here island. And if we all fall out, I hope that we share ground on this here.
Radio 1. Longevity. Leben bis 120. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.